Grüß Gott, liebe Radiohörer, zu unserer Volksmusiksendung Los na gratte Spülei do. Liebe Hörer, über einen besonderen Spielmann soll die heutige Sendung berichten. Das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern gibt am Mittwoch, 18. März 2008, eine neue CD heraus, beginnt eine ganz neue Reihe. Volksmusikalische Hörbücher heißt sie, und auf diesen CDs sind umfangreiche Texte zu hören, gelesen von professionellen Sprechern, Texte zur musikalischen Volkskultur in Oberbayern. Den Anfang machen wir mit der CD von Fraßdorf nach Griechenland. Der bekannte Rundfunksprecher Willi Grosser liest die Selbstbiografie des aus Fraßdorf stammenden Musikers, Lehrers und Kammervirtuosen des ehemaligen Königs Otto von Griechenland. Geboren 1823 in Fraßdorf, war er in Rosenheim, Aschau, Rohrdorf, Reichenhall, in Kreiburg und der Mühldorfer Gegend im Werdenfels und im Oberland tätig, ehe er neben dem König Max II. Von Bayern und Herzog Max in Bayern dann endlich König Otto kennenlernte und mit ihm 12 Jahre in Griechenland weilte, ehe er 1862 zusammen mit vielen anderen Bayern aus Griechenland vertrieben wurde und endlich in Salzburg bis zu seinem Tod eine neue Heimat fand. Gemeint ist Josef Achleitner. Über diesen interessanten Sohn unserer oberbayerischen Heimat handelt die neue CD des Volksmusikarchivs und handelt diese Sendung, in der wir Ihnen, liebe Hörer, einen kleinen Einblick geben. Willi Grosser liest also die Biografie von Josef Achleitner, die dieser kurz vor seinem Tod 1891 fertigstellte. Dazu hören wir von Helmut Scholz, Daniel Herrmann und Andreas Osterhammer Zitterstücke aus einer Sammlung von Achleitner, die er in Athen 1861 geschrieben hatte. Auf diese Sammlung ist der unvergessene oberbayerische Volksliedpfleger Wastl Vandal gestoßen. Dr. Münster von der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek hat ihn in den 1980er Jahren darauf aufmerksam gemacht. Weitere zeitgenössische Noten erklingen in Neuaufnahmen mit Posthorn, gespielt von Marinus Wagner aus Heufeld, Blechmusik von Musikanten der Wacker Werkskapelle Burghausen, Pianoforte von Susi Weiß aus Bruckmühl, Harfe von Hans Auer aus Hammerau und Orgel von Christel Diebischek aus Aschau.
Josef Christoph Achleitner, Musiklehrer, Kammervirtuos, Weiland seiner Majestät Königs Otto von Griechenland. Nach dessen Selbstbiografie nebst einigen Notizen, mitgeteilt von Alois Josef Hammerle. Salzburg, 1891. Der höchst ehrenden Aufforderung des K&K-Bibliothekars Herrn Alois Josef Hammerle nachkommend, wagt es meine Wenigkeit, dem Wunsche, meine Biografie niederzuschreiben, so gut wie möglich zu entsprechen. Ich, Christoph Josef Achleitner, Schullehrersohn aus Fraßdorf, ehemals gräflich-preisingsches Patrimonialgericht Prien, jetzt Bezirksgericht Rosenheim, bin geboren den 13. Jänner 1823. Meine Schulbildung erhielt ich von meinem Vater Ludwig Achleitner, der 52 Jahre in meiner Heimat Lehrer war. Auch Klavier- und Violinunterricht erteilte mir derselbe. Mit dem 10. Jahre versah ich schon zur Abfendzeit die sogenannten Engelämter mit Orgelspiel und Gesang um 6 Uhr früh in der dreiviertel Stunden entfernten Filialkirche Umratshausen. Es ging mir da viel besser, als wenn ich in Gegenwart meines strengen Papas in der Pfarrkirche eine Kadenz ohne weitere Variation zu oft wiederholte. Dann flog der gute Seppel wohl geschwind mit einer Ohrfeige bedacht über den sehr erhabenen Orgelstuhl. Am meisten geplagt war ich mit Bühlers lateinischen Messen und deren gezifferten Basse. Gerechter Gott, wie viel bekam ich Ohrfeigen! Im 12. Jahre kam ich zu des Vaters Bruder nach Pfaffenhofen, der ebenfalls Lehrer daselbst war. Ich sollte mich im Aufsätze machen üben, was aber sehr selten geschah, sondern ich wurde als Mörtelbube verwendet, weil der gute Onkel eben im Umbau seines Hauses beschäftigt war. Bei häuslichen Arbeiten wurde ich auch überall verwendet, sogar Boden aufputzen musste ich. Meine musikalischen Vorstudien gingen beinahe zugrunde. Nur die Violine kultivierte ich noch ein bisschen in Rosenheim bei einem gewissen Herrn Altmannsberger, der ein sehr guter Geiger war. Aber auch dieses ging bald nicht mehr, denn meine Finger konnte ich bald nicht mehr gerade biegen, ob der Mörtelarbeiten bei dem Baue. Endlich erbarmte sich mein guter Großvater über mich, wenn ich ihm manchmal klagte, dass mir die Finger wegen des Kalkes aufgesprungen seien. Derselbe war auch Lehrer und lebte damals in Rosenheim in Pension. Er sandte meine gute Großmutter zu meinen Eltern mit der dringenden Bitte, mich augenblicklich von meinem Posten abzurufen, was auch im Bälde geschah. Nun musste ich mich entschließen, einen Stand zu wählen. Ich wählte den Lehrstand und kam im Herbste 1836 nach Rosenheim zu dem Präparanten Lehrer Beierlacher. Dort verweilte ich 2 volle Jahre. Das 3. Vorbereitungsjahr beschloss mein Vater, mich nach Kreiburg zu Herrn Lehrer Seidelbeck bringen zu lassen. Da ging es mir sehr gut. In der Kirche entzückte ich durch meine herrliche Altstimme. Auch übte ich mich im Violon- und Violaspiele. Kurz, hier geschah in jeder Richtung etwas. Leider wurde ich von der königlichen Regierung als bevorzugt erkannt und musste schon nach einem halben Jahre Kreiburg und den guten Unterricht in jeder Richtung verlassen. Ich kam nach Stephanskirchen bei Ampfing und Mariadorfen als Schulverweser. Dort verweilte ich bis zum Herbste, wo ich dann die Aufnahmsprüfung ins Schullehrerseminar in Freising ablegte und auch bestand und im November 1839 in meinem 16. Jahre in das Seminar trat. Unsere täglichen Ferialstunden verbrachte ich nur im Musikzimmer. Ich übte mich auf allen Instrumenten und konnte mich auch bald überall hin verwenden lassen. Mein Hauptinstrument aber war die Violine. Ich stand auch bei unseren großen Konzertaufführungen immer bei der ersten Violine, spielte auch mit Präzision das Konzert von Frenzel mit Orchesterbegleitung bei einem Sizilienfeste in meiner Heimat. Im August 1841 verließ ich für immer diese Anstalt und erhielt mein erstes Anstellungsdekret von der königlichen Regierung nach St. Zeno bei Reichenhall als Hilfslehrer. Von da wurde ich nach einem Jahr abberufen auf die Bitte eines gewissen Schulbenefiziaten Reiser in Farchand bei Garmisch und Partenkirchen. Hier war mir denn reichliches Feld gegeben, meine musikalischen Kenntnisse zu verwerten. Es war nur eine gute Orgel und 2 Sängerinnen vorhanden, sonst kein einziges Instrument. Bis in 3 Monaten aber sah es ganz anders aus. Ich gab den jungen Leuten des Dorfes täglich abends von 7 bis 10 Uhr Musikunterricht. Bald nach meiner Ankunft wurden die Gelder verteilt, welche die Dorfbewohner durch eine große Sammlung erhielten für ihr durch den Milzbrand gefallenes Vieh. Bei dieser Verteilung musste ich gegenwärtig sein und bekam eine so enorme Summe geschenkt, dass ich alle zur Kirchenmusik notwendigen Instrumente anschaffen konnte. Alle übrigen Instrumente zur Blech- und türkischen Musik wurden von Liebhabern angekauft. Jetzt war ich in meinem Elemente. In allen umliegenden Ortschaften regte es sich jetzt auch nach Vervollkommnung ihrer schon bestehenden Musik. So hatte ich nach 3 Jahren die Freude und das Bewusstsein, die edle Musik in einem weiten Umkreise veredelt zu haben. Auf der 3 Jahre musste ich zu meinem erkrankten Vater als Hilfslehrer eilen. An meiner dortigen Schuljugend erntete ich viele Freude und vieles Lob. Ich gründete eine Jugendbibliothek, die mir recht gute Früchte trug in der Orthographie, sowohl als auch im Aufsätzebilden bei den betreffenden Kindern. Nach Herstellung der Gesundheit meines Vaters wurde ich nach Rohrdorf als Schulverweser versetzt. Von dort kam ich bei der definitiven Besetzung des Dienstes nach Aschau, Herrschaftsgericht Prien. Ich wurde alsbald außer meiner Stellung als Hilfslehrer auch als Musikmeister bei den Gebirgsschützen ernannt. Das ganze Volk kannte mich schon von meiner nächstgelegenen Heimat aus und nun ging's los. In kurzer Zeit hatte ich viele neue Instrumente anschaffen können und ebenso schnell waren 25 Mann türkische Musik und 18 Mann Blechmusik vorgeführt. Bei einer gelegentlichen Inspizierung bekam ich von seiner königlichen Hoheit, dem Herrn Herzog Max, das Lob, von allen Gebirgsmusiken ihm die beste vorgeführt zu haben. Im Jahre 1848 wurde ich nach Kohlgrub versetzt, wo ich mit abwechselndem Glücke und Geschicke Schule und Musik zur Zufriedenheit der Gemeinde versah. An diesem Orte oblag ich mit besonderem Fleiße dem Studium der Zither, welche ich schon seit dem Jahre 1842 spielte, aber immer wieder auf einige Zeit zurücklegte. In Aschau hatte ich die Ehre, vor seiner königlichen Hoheit, dem Herzog Max, während der Tafel zu spielen. aber richtete ich mein ganzes Augenmerk nach Hohenschwangau, um einmal Ihrer Majestät ein Ständchen zu bringen oder einer Vorladung nachkommen zu können. Beides glückte mir mit einem Schlage. Ich begab mich dahin, meldete mich nachmittags während der königlichen Tafel, die auf der Schlossterrasse abgehalten wurde, beim damaligen Burgwart. Ich bat ihn, mich irgendwo spielen zu lassen. Er aber wies mich mit barschen Worten ab. Darob unwirsch begab ich mich in der Nähe der Terrasse an einen steinernen Tisch, der wohl alles besser war als ein Resonanztisch. Ich hatte auch nach einigen Minuten die Freude, dass sich die Fenster der Küche öffneten, später die der Kammerfrauen. Schließlich sah ich nach Schluss der Tafel durch die Steineinfassung und die Bäume Kleider von Herren und Damen. Nun tat ich mein Möglichstes. Bald danach erschien der alte wilde Geselle als Burgwart und musste mir melden, dass ich abends bis 8 Uhr im Billardsaale Ihrer Majestät zu erscheinen hätte. Das war Wasser auf meine Mühle. Ich konnte kaum den Augenblick erwarten. Als nun die Stunde schlug, trat ich ein, verbeugte mich in einfacher Schulmeisterform und wurde sogleich angewiesen, einige Alpenlieder während des Tees zu spielen. Nach demselben wurde getanzt bis beinahe 12 Uhr. Der diensttuende Marschall befahl mir, ihn morgen zu besuchen, um das in Empfang zu nehmen, was Ihre Majestät für mich bestimmt hätten. Ich bat, mich womöglich heute noch abzufertigen, da ich die ganze Nacht zu marschieren hätte auf meinen Posten wegen der morgigen Feiertagsschule. Nun kam's auf, dass ich Lehrer war. Umso besser. Nach ein paar Monaten war ich dort definitiv angestellt. Als Ihre Majestät im Frühjahre erschien und im Schlosshofe abstieg, hatte ich meine 10 Schulkinder dort ganz schmuck aufgestellt. Die Königin erkannte mich sofort. Am anderen Tag war ich schon so tollkühn, um Audienz zu bitten, welche mir auch gewährt wurde. Die Königin war sehr freundlich und sagte mir, dass sie schon recht viel des Schönen und Guten von meiner Wenigkeit gehört hätte. An schönen Abenden begab ich mich dann sehr oft auf einen nahen Hügel, auf welchem ich mit meinen Kindern hübsche und muntere Alpenlieder mit Begleitung der Hackenharfe sang. Thank you. Sogar eines Besuches würdigte mich Ihre Majestät während der Schulzeit. Ich musste wieder mit meinen lieben Kleinen einige Lieder vortragen. Endlich rückte der 8. September heran. An diesem Tage sollte der Marienhain eingeweiht werden. König Max war schon längere Zeit anwesend und nun sollte auch noch der gute König Otto kommen. Die Vorbereitungen zu diesem Feste waren großartig und, wer möchte es glauben, meine Wenigkeit musste auch dabei sein mit Zither und Harfe. Schon auf dem Hinwege musste ich das prachtvolle, große und mit Kränzen geschmückte königliche Schiff in einer eigenen Barke begleiten und mit meiner Mandora passende Lieder singen. Ebenso auf dem Heimweg in später Nacht bei hellem Mondenscheine. Oben am Marienhaine angelangt, wurde vorerst getafelt, während derselben ich Zither spielen musste. Nach der Tafel brachte König Max den guten König Otto zu mir und ich musste einige bekannte Melodien ihm eigens spielen. Später wurde getanzt. Mir aber erstarrten die Finger derart, dass es faktisch nicht mehr gehen wollte. Nun kömmt aber König Max noch eiligen Schrittes auf mich zu und verlangt noch eine Polka. »Wenn Sie noch können«, sagte er. Ich versuchte, ihn zu überzeugen, dass ich kaum mehr imstande sein werde, mehr zu leisten als die einfache sogenannte russische Polka. Er war sehr wohl damit zufrieden und ich klimperte, so gut es ging. Feuer und Flamme in mir erwacht. Am anderen Tag war ich schon im Schlosse oben bei dem Reisesekretär des Königs Otto. Dieser Mann war ein Grieche, aber in Deutschland auferzogen worden. Er sang einen ziemlich angenehmen Tenor. Und diesem unterbreitete ich meinen Wunsch, bei König Otto angestellt zu werden. Der versprach mir, nachdem er mich über meine musikalische Befähigung ausgeforscht hatte, dass er sich unbedingt für mich verwenden werde. Und er hat Wort gehalten. Noch im selben Jahre, am 13. Dezember, erhielt ich mein griechisches Anstellungsdekret. Von diesem Schritte, den ich getan hatte, wusste keine Seele etwas, nicht einmal mein lieber Stahl, denn selbst der hätte mich verraten können. Ich war in dem schönen Hohen Schwangau bei Hoch und Nieder beliebt geworden. Welch unbegrenztes Vertrauen ich bei den königlichen Majestäten besaß, möge dies beweisen, dass ich unter Blitz und Donner und dem größten Sturme zweimal Ihre Majestät die Königin Marie über den See mit einem Schifflein herüberholen musste. Sie befand sich eben auf dem Heimwege von einer Gebirgstour. Alle Abende war ich bei den königlichen Räten zur Gesellschaft geladen, wo bei gutem Franziskanerbier auch muntere Weisen und manches originale Schnaderhüpfel zu Tage gefördert wurde. Als ich endlich das Dekret in der Tasche hatte, nützte mir das Schweigen auch nicht mehr. Zuerst entdeckte ich es meinem liebenswürdigen und äußerst wissenschaftlich gebildeten Pfarrer Lirch. »Jetzt bleibe ich auch nicht mehr«, sagte er in der ersten Überraschung. Und er hielt Wort. Er bekam einen neuen Lehrer, der ihm in keiner Richtung entsprach, und so übersiedelte derselbe nach Zeitzertshofen, wo er noch als hochverehrter Pfarrer, Dekan und Distriktsinspektor lange Jahre wirkte. Ich übersiedelte nun nach einem solennen Abschiede nach München und wurde dort im königlichen Palaste einquartiert. Nach einigen Tagen bat ich um Audienz bei meinem guten Könige, um ihm meinen Dank zu Füßen zu legen. Ich hatte nun oft Gelegenheit, vor den hohen und höchsten Herrschaften zu spielen. Während meines hiesigen Aufenthalts kaufte mir mein guter, höchstseliger König eine Pedalharfe. So verlebte ich recht angenehme 5 Monate. In der Zwischenzeit besuchte ich meine lieben Eltern, um ihnen diese Freudennachricht persönlich zu überbringen. Mein alter Vater meinte: »Nun weiß ich nicht, soll ich lachen oder weinen?« Endlich wurde zur Abreise gerüstet. Von Ihrer Majestät der Königin Marie erhielt ich zum Abschiede das schöne Familienbild als Andenken. Meine Wenigkeit wurde dem damaligen Herrn Hauptmann von Stranz beigegeben und mussten unsere Wegen, auf welchen sich noch der erste Leibjäger des Königs Otto befand, über Wasserburg, Salzburg, Graz und Triest transportiert werden. In Triest mussten wir auf den König warten. Welch ein Gefühl sich meiner bemächtigte, als ich zuerst in Triest das Meer erblickte, ist mir unmöglich, hier niederzuschreiben. Nach ein paar Tagen Aufenthalt fuhren wir insgesamt mit einem österreichischen Kriegsdampfer nach Venedig. Diese Fahrt wurde in der Nacht gemacht, und zwar mit Sturm. Ich schlief ruhig und sanft in einer Hängematte. Am anderen Morgenlust wandelte ich schon zeitig am Markusplatze einher und besah mir mit großen Augen all der neuen und schönen Dinge viele. In der nächsten Nacht schon ging's dem schönen Lande der Hellenen zu. In 4 Tagen sollten wir in den Piräus landen, aber Aeolus wusste das besser. Als wir auf offener See waren, überraschte uns die Bora und wir landeten in dem lieblichen, hart am Meere gelegenen Ragusa. Ich durchwanderte das Städtchen nach allen Richtungen und sah wiederholt des Neuen und Schönen viel. Endlich legte sich der Wind und wir segelten die vorgeschriebene Bahn. Auf dem Verdecke musste ich mehrere Male vor meinem guten Könige die Zither spielen. Thank you. Pünktlich am 12. Mai nachts 10 Uhr landeten wir in der Hafenstadt Piräus. Ich verlor meine Reisegesellschaft im Gedränge und hatte das Vergnügen, ganz allein 2 volle Stunden zu Fuß nach Athen zu wandern. Es war ziemlich finster, und weil ich da gar so weich gebettet einhermarschierte, untersuchte ich mit den Händen meine Pfade. Ich langte in halben Fuß tiefen Staub. Von den naheliegenden Gärten dufteten die Orangen- und Zitronenblüten und ließen mich die Herrlichkeiten des glücklichen Landes ahnen. Ungefähr um 12 Uhr erreichte ich die Stadt Athen. Wie erstaunte ich, als ich links und rechts der Hauptstraße auf den Trottoirs Menschen des verschiedensten Alters und Geschlechtes schlafend antraf. Glücklicherweise fand ich den Palast und war auch noch der Haushofmeister in Tätigkeit, der mir auch sogleich ein Schlafgemach anwies. Kaum konnte ich schlummern vor Neugierde. Ich war auch schon in aller Frühe erwacht und hatte, da der Palast ziemlich hoch liegt, einen sehr unbeschränkten Überblick über die Stadt und über die sich seitwärts erhebende Akropolis. Es war eben Prinz Peter aus Oldenburg auf Besuch bei seiner Schwester, der Königin Amalie, hier. Ich wurde deshalb schon am 2. Abende gerufen, um vor den Majestäten und dem Prinzen Peter im Hofgarten zu spielen. Ich erschien in meiner Gebirgstracht, die ihrer Majestät so gut gefiel, dass ich immer nur in dieser Kleidung erscheinen musste, und auch außer Dienst wollte sie mich nur in der Joppe sehen. Vor meinem Federhute schlug freilich manche junge und alte Griechin das Kreuz. Nachdem ich ein sehr schönes Zimmer im Palaste angewiesen bekam, fühlte ich mich auch bald glücklich. Ich erkundigte mich alsbald nach den Deutschen und ihren Kindern. Wie ich vernahm, wurde in der königlichen Kapelle nur an Festtagen gesungen und musiziert. Das war mir gar zu wenig. Ich lud die deutschen Kinder ein, zu mir zu kommen, und lehrte sie deutsche Messen singen, welche wir denn auch gar bald in Anwesenheit seiner Majestät hören lassen durften. Selbst die königliche Adoptivtochter der Königin war mit und bei. Gelegentlich gab ich auch den Sängern und Sängerinnen unentgeltlich deutschen Unterricht. Als ihre Majestät erfuhr, dass ich im Vaterlande Lehrer war, wurde mir die ganze deutsche Schule angeboten, welche ich auch übernahm. Ich erlebte aber nicht jene unaussprechlichen oder nicht beschreibbaren Freuden, die mich besonders im bayerischen Hochlande so glücklich als Jugendlehrer machten. Auch in die deutsche Gesellschaft ließ ich mich einzeichnen und suchte mir die befähigten Sänger zusammen. Und nun wurden deutsche Lieder in Hellas gesungen. Mittlerweile bekam ich auch Lektionen auf der Zither. Der erste Schüler war der Adjutant Miaulio und wurde auch ein sehr geläufiger Spieler. Später lernten es die Hofdamen auf Anregung des Königs, und ich muss gestehen, mein guter König empfahl mich auf Hofbällen bei den feinsten Griechinnen und animierte sie, die Zither zu erlernen. Auch eine Privatblechmusik errichtete ich, größtenteils aus deutschen Hofoffizianten und deren Söhnen bestehend. Mein guter König war ein besonderer Freund der Blechmusik. Es waren deren 25 Köpfe.
Soweit ein erster Einblick in die neue CD des Volksmusikarchivs des Bezirks Oberbayern. Willi Grosser liest in diesem volksmusikalischen Hörbuch die Lebensgeschichte des Lehrers und Musikers Josef Achleitner aus Fraßdorf, der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Wittelsbacher König Otto in Griechenland weilte. Wie es dann in Griechenland weitergegangen ist, hören Sie ein anderes Mal. Aus Noten des 19. Jahrhunderts, aus der Zeit, über die Achleitner berichtet, spielen Helmut Scholz, Daniel Herrmann und Andreas Osterhammer mit der Zither, Christel Diebischek Orgel, Hansl Auer Harfe, Musikanten der Wacker Werksmusik Burghausen mit Blechmusik und Marinus Wagner mit dem Posthorn. Die CD wird vorgestellt am Mittwoch, 18. März um 20 Uhr in Bruckmühl im Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern. Wenn Sie, liebe Hörer, dabei sein wollen, dann melden Sie sich bitte im Volksmusikarchiv Krankenhausweg 39, Telefon 08062 5164. Telefon 08062 5164. Für heute verabschiedet sich von Ihnen, natürlich mit Klängen aus der Feder des Fraßdorfers Josef Achleitner, Ihr Ernst Schusser.